SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht.
Mit Max Bauer. Ratten in der Gefängnisküche, die Justizkrise in Großbritannien. Das ist heute unser Thema im SWR 1 Radioreport Recht. Großbritannien bzw. das Vereinigte Königreich hat ja seit dem Sommer eine neue Regierung. Die muss sich jetzt mit sehr vielen Problemen rumschlagen, die ihr die konservativen Vorgängerregierungen hinterlassen haben. Und bei einem Problem, da kann man hellhörig werden, denn eine der ersten Amtshandlungen der neuen Regierung war, sie musste rund 3000 Straftäter vorzeitig aus den britischen Gefängnissen entlassen. Ansonsten wäre das Justizsystem zusammengebrochen. Was ist da los jenseits des Ärmelkanals? Darüber spreche ich heute in der Sendung mit unserem Reporter Timo Stuckenberg. Er ist nach Großbritannien gefahren und hat sich für uns umgesehen und umgehört.
Ja, beneiden kann man ihn wirklich nicht, den britischen Gefängnisminister James Timpson. Kaum ein paar Wochen im Amt muss er schon eine extrem unpopuläre Maßnahme umsetzen. In zwei Wellen sollen tausende Gefangene vorzeitig entlassen werden. Das heißt, sie kommen nach 40% anstatt nach 50% ihrer Haftstrafe frei. Ausgenommen sind zum Beispiel Sexualstraftäter. Beliebt ist die Maßnahme in der britischen Bevölkerung aber auf gar keinen Fall. Aber die Labour-Regierung habe keine andere Wahl, sagt Gefängnisminister Timpson.
Als diese Regierung angetreten ist, waren die Gefängnisse bereits zu 99% ausgelastet. Wir sind näher an einem Totalausfall als je zuvor, mit schrecklichen Konsequenzen. Die Gerichte hätten nicht mehr arbeiten können, die Polizei hätte niemanden mehr verhaften können. Ein kompletter Zusammenbruch von Recht und Ordnung.
In Gefängnisse rein kommen Journalistinnen und Journalisten in England nur sehr selten. Aber manchmal reicht es auch schon, an einem Montagnachmittag davor zu warten. Zum Beispiel vor dem Pentonville-Gefängnis. Es liegt im Norden von London, an einer vielbefahrenen Straße. Direkt davor liegt eine Bushaltestelle und ein Pub, der heißt The Breakout, also der Ausbruch. Und Pentonville galt lange als Vorbild auch für Gefängnisse in Deutschland. Zum Beispiel für die Anstalten in Mannheim und Bruchsal. Ich habe einen jungen Mann, 23 Jahre alt, der gerade entlassen wurde, gefragt, wie es denn drinnen war.
Shit, man. Cops treat you like shit. Bro, you can't shower. Not hygienic at all. There's rats in the kitchen. Two people on cell. It's overcrowded as fuck, man.
Es gibt keine Möglichkeit zu duschen. Man ist das ganze Wochenende eingesperrt. Das Essen ist schrecklich. In der Küche gibt es Ratten. Und die Zellen sind doppelt belegt. Kurzum, es ist komplett überfüllt. Das Pentonville-Gefängnis ist eines von vielen Beispielen für den katastrophalen Zustand der britischen Gefängnislandschaft. Es wurde 1842 für 520 Gefangene erbaut. Heute sind hier mehr als 1200 Männer inhaftiert. Der gerade entlassene Mann war offensichtlich nicht so gut auf die Anstalt zu sprechen. Aber Ratten in der Küche, kann das sein? Ich habe bei Camilla Poulton nachgefragt. Sie ist die Vorsitzende des Independent Monitoring Boards. Das ist ein unabhängiges Kontrollgremium für das Gefängnis. Poulton hat tatsächlich einen Schlüssel und kann sich in der Anstalt frei bewegen und zum Beispiel mit Gefangenen dort sprechen oder an Teamsitzungen des Personals teilnehmen. Sie ist also ziemlich gut informiert darüber, was in der Anstalt so los ist.
So there is one main kitchen.
Es gibt eine Küche in Pentonville, die Mahlzeiten für 1205 Gefangene zubereitet. Das ist das Maximum, was in Pentonville untergebracht werden kann. Und in der Küche gab es Hinweise auf Ratten, ihre Fäkalien auf dem Boden, zerkaute Isolierung an der Decke, die Berichte von Menschen, die Ratten haben herumrennen sehen. Die Hygiene in der Küche war erbärmlich.
The general hygiene in the kitchen was poor.
Poulton hat das auch der Anstaltsleitung gesagt. Aber dort ist sie immer wieder vertröstet worden mit dem Hinweis, es sei nicht genug Geld da. Und dann hat es Camilla Poulton und ihrem Team irgendwann gereicht. Sie haben das örtliche Gesundheitsamt informiert und die haben die Küche dann am nächsten Tag geschlossen. Dann wurde endlich saniert. Mangelnde Hygiene für die Gefangenen, das ist das eine. Aber es gab auch schon gravierende Sicherheitsprobleme, hat mir Camilla Poulton erzählt. Aus Pentonville sind zum Beispiel 2016 zwei Inhaftierte geflohen. Das Problem waren offenbar die Fenster und die sollten danach ausgetauscht werden. Aber bis heute sind die Bauarbeiten immer noch nicht abgeschlossen. Und wahrscheinlich dauern sie auch noch bis 2030 an.
Die britische Regierung, sie spricht ja selbst von einer Prison Crisis, einer Gefängniskrise. Wie sieht's denn aus in anderen Gefängnissen im Land?
Ja, da kann ich mal zwei Beispiele geben aus den offiziellen Berichten des staatlichen Gefängnisinspekteurs. Im Süden des Landes, im HMP Winchester, HMP heißt Her Majesty's Prisons, also die königlichen Gefängnisse, in diesem HMP Winchester ist die Bausubstanz derart marode, dass ein Gefangener die Tür seiner Zelle einfach selbst aus den Angeln heben konnte. Und andere Gefangene in diesem Gefängnis hatten wiederum ein Loch in die Mauer ihrer Zelle gekratzt, und zwar mit dem Plastikbesteck, das sie zum Essen bekommen. In einem anderen Gefängnis, im HMP Garth, das liegt nördlich von Liverpool, da fliegen so viele Drohnen mit Drogenpaketen rein, dass die Gefangenen sagen, es sei wie am Flughafen. Das klingt jetzt erstmal absurd, das hat aber laut dem Report des Gefängnisinspekteurs ziemlich schlimme Konsequenzen. Die Gewalt unter den Gefangenen ist nämlich um 45% angestiegen und einer der Gründe dafür könnte sein, dass es immer mehr Drogenschulden im Gefängnis gibt.
Drohnen mit Drogenpaketen, die in Gefängnisse reinfliegen, das sind ja haarsträubende Zustände. Wie konnte es denn so weit kommen?
Ja, das habe ich zwei Menschen gefragt, die es wissen müssen, weil sie schon seit rund 30 Jahren im Justizsystem arbeiten. Und einer von ihnen, das ist Mark Fairhurst. Er ist der Chef der Gewerkschaft der Justizvollzugsbediensteten, der Prison Officers Association. Und er sagt, die Gefängnisse wurden kaputt gespart.
Keine Regierung in den vergangenen 20 bis 30 Jahren hat in die Gefängnisse investiert. Sie wollten es billig haben und das geht nicht. Wenn man die Leute resozialisieren und die Gesellschaft beschützen will, dann kostet das nun mal Geld. Im Moment verwahren wir die Leute nur und das funktioniert überhaupt nicht.
Anstatt in die Gefängnisse zu investieren und die teilweise fast 200 Jahre alten Bauten zu sanieren, mussten die Regierungen immer mehr Plätze schaffen. Anfang der 1990er Jahre lagen die Gefangenenzahlen bei rund 40.000. Jetzt liegen sie bei 89.000. Das ist mehr als doppelt so viel.
Ich frage mich ein bisschen, warum hat man das nicht wirklich kommen sehen und dann entsprechend reagiert?
Ja, das ist in Großbritannien nicht groß anders als hier. Mit Strafvollzugspolitik gewinnt man keine Wählerstimmen. Und kriminalpolitische Forderungen, das sind in der Regel die Forderungen nach härteren Strafen, sonst hört man davon einfach nicht viel. In Großbritannien kann man die aktuelle Entwicklung ganz gut an einem Justizminister festmachen, der vor 31 Jahren, im Oktober 1993, einen ganz prägenden Satz formuliert hat. Michael Howard, der damalige Justizminister, hat die Parole ausgegeben, das Gefängnis funktioniert.
Let's be clear. Prison works. It ensures that we are protected from murderers, muggers and rapists. And it makes many who are tempted to commit crime think twice.
Also, das Gefängnis funktioniert, das sagt der ehemalige Justizminister Michael Howard, weil eben uns das Gefängnissystem beschützt vor Mördern, Räubern und Vergewaltigern. Und das Gefängnis als System, es schrecke ab. Kann man sagen, Timo, er hat recht?
Naja, das Gefängnis hat ganz sicher einen Effekt, aber nicht unbedingt den, den Michael Howard da versprochen hat. Denn die Formel mehr Gefängnisstrafen gleich weniger Kriminalität, die geht nicht so einfach auf. Das kann man zum Beispiel an einem Vergleich sehen. Im Vereinigten Königreich ist die Kriminalität im Vergleich zu Anfang der 1990er Jahre zwar gesunken, in Deutschland aber auch. Und während sich die Zahl der Insassen in England und Wales mehr als verdoppelt hat, ist sie in Deutschland gesunken. Aber der Leitspruch des damaligen Justizministers, Prison Works, der hat sich auch bei den Urteilen der Gerichte ausgewirkt. Denn es werden in Großbritannien zwar nicht mehr Menschen strafrechtlich verurteilt, aber sie bekommen höhere Strafen als früher. Und deswegen bleiben sie auch länger im Knast. Es dauert also auch länger, bis ein Gefängnisplatz wieder frei wird. Und es gibt noch eine weitere Ursache dafür, dass die Gefängnisse jetzt überfüllt sind. Es gab in England und Wales nämlich in den vergangenen 50 Jahren noch nie so viele Untersuchungsgefangene wie heute. Allein in Pentonville, im Norden von London, da hat sich die Zahl der Untersuchungsgefangenen in den vergangenen 10 Jahren etwa verdreifacht. Der Gefangene vor dem HMP Pentonville, den wir am Anfang gehört haben, der war auch 5 Monate lang in sogenannter U-Haft.
Fucking, I'm an innocent man. They put an innocent man in jail. They dropped all my charges, innit? They put an innocent man in jail.
Er sei also unschuldig im Knast gewesen, sagt er. Die Staatsanwaltschaft habe die Anklage am Ende fallen gelassen und jetzt will er eine Entschädigung bekommen, hat er noch erzählt.
Ich frage mich, warum gibt es denn so viele Gefangene, die in der U-Haft sitzen?
Ja, das liegt daran, dass die Gerichte mit der Bearbeitung der Fälle nicht mehr hinterherkommen. Also anders als in Deutschland können Angeklagte teils jahrelang in Untersuchungshaft bleiben und dann eben auch einen Gefängnisplatz belegen.
Es kommt also auch auf die überlasteten Gerichte an. Wer ist denn der zweite Mann, den du getroffen hast?
Der zweite Mann, der schon seit 30 Jahren im Justizsystem arbeitet, heißt Martin Jones. Er war erst ganz lange bei einer Kommission, die darüber entscheidet, ob Gefangene auf Bewährung aus dem Gefängnis rauskommen. Und seit etwas mehr als einem halben Jahr ist er der oberste staatliche Inspektor für die Bewährungshilfe. Das heißt, er geht in die einzelnen Einrichtungen, also die Bewährungshilfen, und guckt sich an, wie gut deren Unterstützung und Überwachung von Entlassenen vor Ort funktioniert. Und dann schreibt er einen Bericht. Und dabei vergibt er sozusagen Noten. Da gibt es hervorragend, gut, verbesserungswürdig und unzureichend.
Jeder Bericht, den ich seit März veröffentlicht habe, zeigt, dass die Bewährungshilfeeinrichtungen Verbesserungsbedarf haben. Es gab keine einzige gute oder hervorragende Einrichtung.
Der britischen Bewährungshilfe geht es dabei ein wenig wie den Gefängnissen. Wegen der strikten Sparpolitik, die die britischen Regierungen seit etwa 2010, seit der Finanzkrise, verfolgen, ist auch in die Bewährungshilfe einfach nicht genug Geld geflossen. Zwischenzeitlich wurde sie sogar privatisiert und das ist mittlerweile wieder rückgängig gemacht worden. Und heute merkt man den Sparkurs vor allem am Personalmangel. In manchen Regionen ist fast die Hälfte der Stellen unbesetzt, aber die ehemaligen Straftäter kommen ja trotzdem aus dem Gefängnis und die müssen dann auch betreut werden. Das heißt, die einzelnen Bewährungshelfer haben bis zu anderthalb Mal mehr Klienten, als sie eigentlich betreuen können. Und was das ganz konkret für Auswirkungen für die Menschen, die aus dem Gefängnis entlassen werden, hat, das habe ich Martin Jones auch gefragt.
Sie haben kein Zuhause, keinen Job, keine Unterstützung. Und deswegen begehen sie wieder Straftaten. Ungefähr ein Drittel aller Entlassenen müssen wegen einer erneuten Straftat wieder ins Gefängnis. Und das zeigt die enormen menschlichen und finanziellen Kosten, wenn man die Entlassungen nicht managt.
Eine Zahl fand ich in dem Zusammenhang besonders erschreckend. Jedes Jahr werden rund 12% der ehemaligen Straftäter aus dem Gefängnis in die Wohnungslosigkeit entlassen. Das heißt, sie werden obdachlos. Und einige dieser Entlassenen sehen dann keine andere Möglichkeit, als wieder eine Straftat zu begehen, um wenigstens im Gefängnis wieder ein Dach über dem Kopf zu haben.
Also ich fasse nochmal zusammen, die Gerichte verhängen immer längere Haftstrafen und kommen mit den Fällen einfach nicht hinterher. Die Gefängnisse, die sind deswegen überfüllt und müssen vorzeitig Gefangene entlassen. Und von denen sind aber viele in einer prekären Situation und können sich nicht auf die Bewährungshilfe verlassen, weil die eben auch überfordert ist. Und wenn die Menschen dann wieder Straftaten begehen, landen sie wieder vor Gericht. Ein Teufelskreis also. Wie könnte man denn da ausbrechen oder was plant die Regierung vielleicht schon sogar, um aus diesem Teufelskreis hinauszukommen?
Ja, eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, sind sich einig, dass die Zahl der Gefangenen sinken muss. Und ein Vorschlag, um das zu erreichen, den ich auch oft gehört habe, war, man müsste die kurzen Haftstrafen, also von weniger als einem oder zwei Jahren, die müsste man einfach abschaffen oder eben durch Alternativen ersetzen. Also je nach Straftat zum Beispiel durch eine elektronische Fußfessel oder durch gemeinnützige Arbeit oder durch eine Betreuung draußen in der Community, wie man in England sagt, durch die Bewährungshilfe. Die Zeit im Gefängnis, die nutzt niemandem so richtig, gerade bei kurzen Haftstrafen. Also man kann in der Zeit zum Beispiel keine Ausbildung machen und keinen Schulabschluss nachholen, aber man verliert ziemlich sicher die eigene Wohnung. Martin Jones, der Bewährungshilfeinspekteur, der macht auch noch ein ökonomisches Argument.
Es kostet uns etwa 50.000 Pfund jährlich, jemanden im Gefängnis einzusperren. Es kostet uns aber nur etwa 5.000 Pfund pro Jahr, jemanden in der Bewährungshilfe zu betreuen. Wenn man nur 10% weniger Inhaftierte hätte, wären das 8.000 weniger Inhaftierte. Und wenn man die Ersparnis in die Bewährungshilfe steckt, würde auch der Steuerzahler gewinnen. Die Daten zeigen auch, dass entlassene Straftäter mit Bewährungshilfe seltener rückfällig werden. Gerade bei kurzen Haftstrafen sind die Rückfallraten ja extrem hoch. Eine gute Bewährungshilfe ist da das Effektivste, was man machen kann.
Erstmal dürfte sich dieser Teufelskreis fortsetzen. Also zwar sind im September und Oktober rund 3.000 Gefängnisplätze frei geworden, aber spätestens nächstes Jahr im Herbst, das ist die Schätzung des Prison Ministers von James Timpson, den wir am Anfang schon gehört haben, spätestens nächstes Jahr im Herbst dürfte die Regierung wieder vor dem gleichen Problem stehen, nämlich dass in den Gefängnissen kein Platz mehr ist. Deswegen hat die Justizministerin jetzt angekündigt, 14.000 neue Gefängnisplätze bauen zu lassen. Und es soll auch eine Reform des Strafrechts geben. Also die Länge der Strafen und eben die angesprochenen Alternativen zu Strafen stehen da auf der Agenda. Da steht die neue Regierung erst noch ganz am Anfang. Die Ergebnisse dieser Strafrechtsreform oder der ersten Überlegungen zu dieser Strafrechtsreform, die soll es im Frühjahr nächsten Jahres geben.
Die neue britische Regierung, sie steht also vor einer gewaltigen Gefängnis- und Justizkrise, auch die Folge jahrzehntelanger Sparmaßnahmen bei der Strafjustiz. Für uns in Großbritannien war Timo Stuckenberg. Timo Stuckenberg, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, und das war ja auch schon der SWR1 Radioreport Recht zum Thema Ratten in der Gefängnisküche, die Justizkrise in Großbritannien. Sie können unsere Sendung auch noch einmal anhören im Internet auf swr1.de und auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Max Bauer, ich sag danke fürs Zuhören.